Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist Matze Hielscher, Medienunternehmer, Podcaster und Autor. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Mir ist in der Vorbereitung des Interviews aufgefallen, dass wir uns schon eine ganze Weile kennen.
Ja,
und dass bei mir aber immer noch quasi beruflich das Gleiche aktuell ist. Bei dir mittlerweile aber mindestens der fünfte Karrierestritt da ist. Das letzte Mal, als ich, glaube ich, mich beruflich mit dir beschäftigt habe, warst du Bassist der Band Virginia Jetzt und das war 2007.
Ja, okay.
Ich habe ein neues Buch gelesen, das Die Schule meines Lebens heißt und habe dabei mitgeschrieben und geguckt, die wievielte Karrierestufe machst du eigentlich gerade? Und ich bin auf 5 gekommen und du musst mich korrigieren, wenn es nicht stimmt.
Ich weiß es nicht.
Lampenverkäufer?
Ja, also ja.
Popstar?
Also eine Berufsbezeichnung, die ich interessant finde. Ich nicke, aber würde natürlich nie sagen, dass ich Popstar gewesen bin.
Partyveranstalter?
Ja.
Medienunternehmer?
Unternehmerchen, ja.
Und jetzt Autor und Podcaster.
Mhm. Ja, also ja, immerchen finde ich dann besser sozusagen. Das klingt immer so ernsthaft. Also so wenn, also ich weiß, was du meinst mit den Bezeichnungen, aber ich finde, ich fand es ganz schön, mein Partner bei Mit Vergnügen, Pierre, der hat in der Signatur drin stehen, Chefchen. Mhm. Das finde ich total super. Und hier sagten die Mitarbeiterin irgendwann, hey, wir sind doch ein Medienhaus. Und ich war so, oh Gott, bitte. Also Häuschen ist irgendwie, finde ich irgendwie besser.
Aber das Interessante ist ja trotzdem, dass es verschiedene Iterationen in deinem Lebenslauf quasi gibt, die immer eine bestimmte Größe auch haben und eine sehr große Sichtbarkeit dabei. Aber mit Vergnügen, das Medienhaus, Häuschen, das du mit aufgebaut hast, ist quasi das digitale Stadtmagazin in Deutschland, das auch wirklich sehr viele von den etablierten Medienhäusern abgehängt hat. Die Band Virginia Jetzt war über 10 Jahre lang so quasi im Fahrwasser zwischen Tomte und Kings of Convenience musikalisch sehr erfolgreich auch. Und jetzt mit den Podcasts und deinem neuen Buch hast du ja wirklich auch die erste Garde der deutschen Prominenz, glaube ich, so vor dem Mikrofon sitzen. Gibt es für dich irgendwas, was das alles zusammenhält?
Mein Interesse, glaube ich, am Ende. Also ich mache, also erstmal danke fürs Kompliment. Tomte und Kings of Convenience finde ich super. Also für die Band. Nee, eigentlich. Und ich mache mir darüber, über solche, keine Ahnung, also ich denke nicht in Karriereschritten oder Karriereleitern oder was auch immer. Mhm. Und jetzt wäre das doch klug, das zu machen, sondern ich habe, glaube ich, das sehr große Glück. Und also selbst Lampenverkäufer habe ich mir noch ausgesucht, irgendwie so die Sachen zu machen. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich möchte Lampenverkäufer werden, ja, aber dahin zu gehen, was mich so interessiert und dem, und ich habe das Glück, dass ich meiner Neugierde folgen kann und dass ich es meistens auch so antreffe, dass es dann irgendwie funktioniert. Und ich habe aber auch keine Angst davor, Sachen irgendwann nicht mehr zu machen oder irgendwie abzuschließen oder weiterzugeben oder wie auch immer. Aber das, die Gemeinsamkeit ist, glaube ich, dann irgendwie so meine eigene Neugierde oder mein eigenes so, ach ja, das können wir doch mal machen.
Im Vorwort zu deinem Buch beschreibst du auch so ein bisschen, wie schwierig für dich die Schulzeit war. Und das Buch heißt ja auch Die Schule meines Lebens und hat quasi so ein bisschen die Richtung zu sagen, dass die Gespräche, die du mit Prominenten führst, dass die eigentlich der Ort sind, wo deine Neugierde, wie du gerade selber beschreibst, eigentlich endlich gestillt wird und dass das eigentlich die Menschen sind, von denen du die Dinge lernst, die du vielleicht gerne früher gelernt hättest. Hast du so eine Art Wehmut zu denken, so wenn ich heute nochmal, weiß ich nicht, 13, 14 wäre, würde ich Dinge ganz anders machen, weil ich viel genauer weiß, was mich interessiert und vielleicht auch aus diesem System Schule so mehr rauszuziehen an Sachen, die ich immer schon wissen wollte?
Ja, also ich meine, ich habe einen Sohn, der ist 7,5, geht jetzt in die 2. Klasse und das ist für uns natürlich, für mich ist Schule belegt mit, ich fand das einfach, glaube wirklich von der 2. Klasse an beknackt. So, ich habe da keine, also dieses, die Schulzeit ist die schönste Zeit des Lebens, also den Satz habe ich noch nie gesagt. Und natürlich frage ich mich, also so, ich habe das dann, als es dann darum ging, okay, wohin geht unser Sohn in die Schule, natürlich auch gefragt, wie machen wir das jetzt? Und weil ich das natürlich nicht möchte, dass er das auch erlebt. Und ich möchte natürlich, dass er einen Ort vorfindet, wo er irgendwie gern hingeht und wo er Sachen lernt und wo er nicht das Gefühl hat, irgendwie, ich bin ein bisschen zu doof dafür. Mhm. Aber ich bin generell nicht, also da denke ich zukunftsgewandt an ihn, aber ich bin nicht selber, dass ich für mich denke, ah, hättest du das, wie wäre das, wenn das damals anders? Also ich bin sehr, sehr wenig im irgendwo da hinten, wie wäre es, wenn das anders gewesen wäre. Ich glaube aber auch, also zur Ehrenrettung aller Lehrer, die ich jemals hatte, das ist auch, ich bin zur Schule gegangen, als die Wende kam, und plötzlich ist der Lehrplan, also Mathematik war wahrscheinlich gleich, aber alles andere wurde ja einmal so, das ganze System und wie funktioniert das, wie gehen wir mit den Schülern um und so weiter, kompletter Umbruch, also so ein Land, so eine Wertevorstellung, alles hat einmal komplett weg gewesen. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich ja jetzt in dem Alter bin, wie meine Lehrer damals waren, wenn ich mir das so vorstelle, dass meine Welt einmal komplett umfällt und sich neu aufbaut, ich glaube, es wäre mir wahrscheinlich auch schwer gefallen, irgendwie das Wissen gut zu vermitteln. Also ändert nichts daran, dass ich nicht gerne in die Schule gegangen bin, aber ich glaube, das ist auch nicht, also erleben wir jetzt ja gerade mit Corona, wie ist das, wie reagieren wir, wenn sich Dinge verändern? Es ist nicht so einfach und ich glaube, das ist für die Lehrer, LehrerInnen damals auch nicht einfach gewesen. Nicht nur mit mir, sondern also im Generellen.
Du schreibst in diesem Vorwort auch, dass die Freiheit, die die Schule quasi ließ, nämlich in den Nachmittagen dazu geführt hat, dass du dich schon damals mit den Dingen beschäftigt hast, die dich wirklich interessiert haben, nämlich vor allen Dingen Bands,
ja.
Science-Fiction und Horrorbücher zu lesen.
S von Stephen King.
Und quasi du schon damals quasi deine eigenen Interessen verfolgt hast in der Zeit, die da war. Hast du das Gefühl, es gibt eigentlich von da bis heute eine Linie, wo du sagst, wenn es mich interessiert, dann kann ich das, dann mache ich das richtig. Aber wenn ich es muss, dann bin ich ganz schnell raus.
Auf jeden Fall, aber ich wusste das damals halt nicht. Also so, ich, also jetzt weiß ich das schon, dass ich genau weiß, okay, wenn ich was, wenn mich irgendwas interessiert, dann hält mich da im Grunde auch nichts auf und habe ich auch keine Angst davon, dann will ich das auch wissen. Und damals hatte ich aber irgendwie, also aus der Mathe ist irgendwie 14, 13, ist es dann eher so, oh, ich krieg das nicht in meinem Kopf rein. Und damals, jetzt würde man zum Handy greifen und Instagram durchscrollen und ich habe dann halt irgendwann angefangen, so Stephen King Bücher zu lesen oder auch mal Gameboy zu spielen oder was auch immer. Und dann haben sich meine Eltern gewundert, der sitzt so lange da oben und der kriegt es irgendwie nicht, also hat trotzdem schlechte Noten. Und natürlich hätte ich auch gerne bessere Noten geschrieben, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt damals, dass ich irgendwie, ich kriege die Sachen irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Und ich habe einfach auch ein bisschen, also hört sich irgendwie so blöd an, aber als 40-jähriger Mann zu sagen, aber ich habe irgendwie schon gedacht, dass ich ein bisschen zu doof dafür bin eigentlich, so die Sachen irgendwie zu kapieren oder zu behalten. Oder es gibt ja gibt es ja niemanden, der dann sagt, ja, geht mir genauso. Also ich war fast mit so Klassenschlechtes da. Also das ist jetzt nicht so ein, also war jetzt nicht so der feierliche Moment, wenn die Zeugnisse kamen.
Gab es für dich einen konkreten Moment, wo du gemerkt hast, nee, ich bin nicht zu doof, sondern ich funktioniere einfach anders und die Schule ist für mich einfach gar nicht gemacht, aber das ist nicht mein Fehler. Das ist quasi eher so ein Lego-Problem, dass der eine Klotz nicht zum anderen passt.
Oh, schönes Bild. Viel, viel, viel später. Also wirklich erst mit Vergnügen eigentlich. Also das, da war das so das erste Mal, also weil es dann vielleicht auch, welche Stufe war es? Die dritte, vierte? Also dann so, okay, ist irgendwie, also ich kann mit anderen Leuten gut zusammen Lego Dinger aufbauen und die sind dann irgendwie funktionieren die und fallen nicht in sich zusammen. Und ja, ich brauche Mathematik und Biologie und ich brauche das alles nicht. Und ich kann mir, also ich, und ich kann Sachen lernen und Sachen, und ich weiß, wie die, ich kann rausfinden, wie die Steine zusammenpassen, auf meine Art und Weise, aber die funktioniert nicht für mich, wenn ich an einem Schreibtisch sitze und irgendwie so Schulbücher vor mir habe. So, das passiert über Geschichten oder Leute erzählen mir davon. Und erst so mit Vergnügen hatte ich so das, also so ein bisschen dieses, so, wenn es so ein bisschen, also ein bisschen zu doof für manche Sachen. Wir hatten das aber auch noch in der Band, also auch, so ich erinnere mich auch noch, dass wir unser, ich glaube, drittes oder viertes Album gemacht hatten und dann irgendwie der Produzent zum Schlagzeug und mir sagte, nee, also euch müssten wir eigentlich austauschen, ihr spielt nicht gut genug. Und wir waren so, boah, ey, Aber scheiße. Und wenn dir das jemand sagt, der auch schon vorher ganz viele andere Platten gemacht hat, und man denkt so, also wir beide, Angelo und ich, waren echt so, wir waren ratlos. Also so, und dann kommt sowas ja nochmal. Das weiß der natürlich in so einem Moment nicht. So, aber so, hä, also okay, ich mach das ja eigentlich, und der sagt mir, ich bin nicht gut genug dafür. Nun, okay, nicht so geil. Aber das habe ich dann erst viel später irgendwie für mich lösen können, ja.
War das für dich auch ein Ansporn zu sagen, sowas, wenn man immer unterschätzt wird, dass man dann das Bedürfnis entwickelt, es allen zu beweisen, dass ich kann das doch?
Nee, habe ich nicht. Also ich habe auch nicht so ein, ich will irgendjemandem was beweisen oder so. Ich mache die meisten Sachen tatsächlich mit mir selber aus. Und es ist nicht so, dass ich denke, ich will jetzt meinen alten Lehrern oder dem Produzenten nochmal zeigen, dass ich slappen kann oder so. Also das gar nicht. Also das sind eigentlich, ist eher beruhigend für mich gewesen, so irgendwann zu merken, nee, das, so funktioniert das, und ich kann mich darauf verlassen, dass, wenn mich was interessiert, werde ich einen Weg finden, um in dem Lego-Bau-Bild zu bleiben, wie es zusammenpasst. Mhm. Aber es ist nicht, ich baue den größten Lego-Turm der Welt, um dir Person XY zu zeigen, dass ich es kann, bestenfalls noch. Es gibt ja auch diese so Leute, die Lego-Türme bauen und dabei alle anderen noch kaputt machen wollen oder so, also null.
Naja, es könnte ja schon sein, dass du quasi dem 13-, 14-jährigen Matze beweisen willst, zu sagen, sowas, so, wir kriegen das Ding hin, und was die anderen sagen, ist uns komplett egal, und jetzt guckt mal her.
Ja, das ist eher eine, ach, das ist ja vielleicht eine nachhaltige, also nee, ich denke auch nicht so, dass ich, also ich habe nicht so ein, ich muss das alte Kind nochmal so beruhigen oder so, ne? Also der Namensgeber hat ja diese schöne Frage, was würden Sie Ihrem 16-jährigen oder 30-jährigen ich und so weiter, den jüngeren ich sagen, und das ist interessant, die meisten sagen ja sehr ähnliche Antworten darauf, ne? Eben nimm's gelassen oder mach dir keine Sorgen und so weiter, aber ich habe jetzt.
Was ist deine Antwort?
Dem 14-Jährigen würde ich sagen, da kommt echt noch eine bessere Frau, mach dir keine Sorgen.
Das ist auch schon eine gute Erkenntnis. Ja. Was ich interessant fand, quasi, weil ich beim Buchlesen und beim Nachdenken über deine Stationen das so als immer wiederkehrenden Punkt hatte, der Ethos des Selbermachens, ja. Zu sagen, sowas in Elsterwerda eine Band zu gründen, die bitte so klingen soll wie die Indie-Pop-Bands, die man selber irgendwie hört, dann quasi die Partys veranstalten, auf die man gerne gehen würde.
Wir haben uns im Karriereclub kennengelernt, oder?
Sehr wahrscheinlich. Ich erinnere mich als kurzen Einschub an eine Release-Party 2007 auf einem Boot auf der Spree von euch, die den gemeinen Kniff hatte, dass keiner runterkam, bevor alle total betrunken waren, weil ihr habt so 3-4 Lieder gespielt und dann war der Abend aber noch sehr lang und das Boot hielt einfach nicht an.
Ist klug gewesen, ne?
Auf eine Art wahnsinnig klug. Ich glaube, viele wussten am nächsten Tag nicht mehr genau, wie der Abend eigentlich genau verlaufen ist.
Es war auch jeder wollte auch nicht sagen, das war jetzt doof, das wäre auch unhöflich gewesen.
Aber ich fand das total interessant, weil ich glaube, dass das was ist, was viele antreibt, die vor allen Dingen, wenn sie aus der Provinz nach Berlin kommen, dieses Gefühl, nichts ist da, ich muss es selber machen, wenn ich will, dass es existiert. Ja. Und ich kann aber auch alles selber erfinden, weil die Leute um mich herum sind auch nicht besser. Es ist jetzt nicht so, dass es schon den Super-DJ gibt und man die ganze Zeit denkt, so, oh, wenn ich jetzt auch anfange aufzulegen, dann wird es aber total peinlich, sondern es gibt einfach nichts, und dass es einfach eine Freiheit gibt, einfach mal Dinge zu entwickeln.
Ja.
Und das war, glaube ich, bei Virginia jetzt sehr stark sozusagen, wir machen das Ding jetzt einfach mal, und als mit Vergnügen anfing, war das ja auch auf eine Art so, dass es kein Online-Stadtmagazin gab, das wirklich die Bedürfnisse abgedeckt hat, und mit diesem Podcast sagten wir es dann wieder so, dass eigentlich die Dinge, die in den USA schon da waren, lange Gespräche, ausführliche Gespräche, Gespräche, die man nicht am Stück vielleicht hört, sondern über 5-6 Mal, dass das da schon gab, und du hast es einfach gemacht.
Ja.
Also meine Einschätzung wäre, dass es eigentlich eine große Stärke ist, zu sagen, sowas, dieses DIY aus dem Punk kommende, das total professionell dann jedes Mal wieder aufzuziehen aufs Neue.
Es hat mich neulich ein Freund gefragt, ob ich jetzt nochmal einen Podcast machen würde, noch ob ich einen Interview-Podcast machen würde. Dann würde ich sagen, wahrscheinlich nicht, weil es das ja schon so gibt. Also so, ich finde schon auch dieses Pioniergeistige, da kommt die alte DDR nochmal durch. Das finde ich schon irgendwie wichtig, und ich glaube, und ich finde das schon ein Antrieb auch so, nee, das gibt's so nicht, oder ich würde selber gern hören und finde es nicht und bin selber der erste Kunde oder wie auch immer. Das finde ich schon auch ein Antrieb. Und ich glaube, ja, wenn es das so geben würde, ich wüsste nicht, ob ich das so, also auch bei uns bei Mitvergnügen war da immer wieder so, wollen wir nicht Merch machen? dann haben wir das so ein bisschen gemacht und es war aber auch irgendwie Quatsch, weil es irgendwie auch wirklich, es gibt doch irgendwie schon so viele T-Shirts. Braucht man da jetzt nicht noch mehr T-Shirts rausbringen? Also irgendwie reizt mich das dann nicht, nee.
Hast du jemals darüber nachgedacht, als jemand, der lange in der Band gespielt hat, was du dir von dem Gespräch eigentlich erwünscht, weil du warst ja lange Jahre auf der anderen Seite und hast quasi die Fragen zum Teil, die man das im Musikgeschäft so macht, zum Halbstundentakt fragen Leute wieder, warum heißt die Virginia jetzt und was ist bei dem neuen Album anders als beim letzten Album? Hast du so eine Liste an Fragen, wo du sagst, das möchte ich nie fragen, weil das einfach blöde Fragen, sondern langweilige Fragen sind, oder hast du daraus für dich was gelernt und gesagt so, die ersten drei Fragen streiche ich immer weg, weil das sind immer die offensichtlichen Sachen und die fragen alle?
Naja, ich glaube, das ist, also, weil du das nach dem Namen, also das Wichtigste finde ich nach wie vor, und das ist auch nicht ein Gedanke, den ich hatte, sondern den hat er irgendwie Ruger Willemsen irgendwie mal sehr schlau gesagt, irgendwie frag nur das, was dich interessiert. Und ich finde das auch genau das. Also wenn ich, also Menschen, die uns damals als Band interviewt haben, die konnten rausfinden, warum wir so heißen. Also das muss man nicht nochmal, also das haben wir ja wirklich also bis zum Ende der Band beantworten müssen, weil es wirklich verrückt war. Und irgendwann haben wir angefangen, uns Geschichten auszudenken und irgendwas, weil es absurd war. Und das, ich merke das immer, wenn man so, und ich finde das gar nicht, also es kommt ja immer darauf an, warum kommt man. Also so, und wenn wir über persönliche Gespräche reden, manchmal braucht man auch ein paar Informationen, um den Hörer, die Hörerin mitzunehmen, das ist auch völlig klar. Aber ich glaube, das Wichtigste, und das waren als Band oder die Gespräche, die ich gerne höre, sind immer die Gespräche, die, wo man merkt, okay, da hat das Gegenüber, es gibt so ein Interesse. Und es ist irgendwie nicht, das schickt einen niemand so. Ja, sorry, also mein Chef hat gesagt, ich soll das fragen, so vorgeschickt, dann sage ich, dann soll doch der Chef kommen, ist doch okay. Also so, ich glaube, das ist das, was ich so mitgenommen habe. Aber ich habe nicht so ein, ich finde auch nicht, dass es so total blöde Fragen gibt oder so, aber wenn man merkt, das will der andere jetzt wirklich wissen und den interessiert es und der weiß es eben noch nicht und er fragt das nicht, weil das ist ja auch so Boulevard-Sachen, merkt man noch manchmal, also denke ich mir, wollen die das wirklich wissen? Also will wirklich der Redakteur das wirklich wissen? Ich kann mir das nicht vorstellen, aber vielleicht will er es wissen.
Ich glaube, oft steckt dahinter so eine unausgesprochene Publikumsverachtung, dass man denkt, die Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer sind ein bisschen dumm und die wissen nichts. Und man fragt jetzt erstmal die ganzen dummen Fragen, damit auch so der allerletzte uninformierte Mensch irgendwas da rausnehmen kann. Und damit verliert man aber alle, die schon was wissen oder sich für andere Dinge interessieren. Und ich glaube, diese Haltung hat eigentlich Journalismus in den letzten Jahren in den besseren Ecken so ein bisschen abgelegt. Und man kann den Leuten Fragen stellen, die ihn wirklich interessieren, weil man nicht mehr davon ausgeht, dass man irgendwie die Menge bedient, sondern sein Spektrum bedient sozusagen. Und ich glaube, das ist auch die Stärke eigentlich in deinen Gesprächen, dass du die Leute an den Punkt mitnimmst, wo es spannend wird und nicht die quasi die Grundvermittlung betreibst.
Aber hast du nicht früher auch so Musik entdeckt, dass du irgendwo, keine Ahnung, in der Intro gelesen hast, da schreibt jemand über Kaiser Chiefs und die Kaiser Chiefs reden noch über eine andere Band und du denkst, wer ist denn diese andere Band? Das muss ich jetzt mal rausfinden. Und dann gehst du, keine Ahnung, zu Mr. Dead und Mrs. Free oder wie hieß der Laden und fragst die und dann kommt irgendwann, darüber haben die geredet. Und das ist ja total geil, wenn du es dann irgendwann, das ist ja wie so ein Geheimnis lüften. Also, dass man, wenn dann immer dahinter stehen würde, haben die und die Musik gemacht, klingt so und so, musst du nicht hören. Das Losziehen und auch mal Sachen, was bedeutet eigentlich Lamoyant, das Wort? Ich habe jetzt mal so getan, als wüsste ich es, aber jetzt gucke ich doch nochmal nach. Ist doch irgendwie geil, das dann herauszufinden. Und dann, gut, Lamoyant, klar.
War dir damals, als du mit der Band und mit so Schülerzeitungssachen angefangen hast, klar, dass das Berufe für dich werden?
Nee. Also bei der Band, also das hatte ich schon, das ist so wirklich der Teenager. Ich habe so als Kind immer so Münchner Freiheit und Udo Lindenberg und sowas gehört und das fand ich immer super. Und dann irgendwann auch Tokotronic entdeckt und das war für mich so mit die erste Band, wo ich dachte, das ist ja so schrammelig und so also berührend, aber auch ein bisschen nicht so perfekt wie, keine Ahnung, Münchner Freiheit. Und offensichtlich kommen ja da Menschen hin und finden das gut. Also das ist doch eine Idee. Also es könnte dann doch ja irgendwie gehen, so dass man das irgendwie machen könnte und dann irgendwie eine Art Beruf daraus machen könnte. Aber auch nicht so die Idee des professionellen Bassspielers oder Gitarrenspielers, sondern immer irgendwie so die Idee von so einer Band und die ist dann unterwegs. Aber so, das ist Beruf. Ich habe auch, also so, ich finde es auch immer noch schwierig, irgendwie so eine, das ist so eine Berufsbezeichnung. Also ich finde, das hat immer, also ich, das finde ich immer schwierig für mich. Also ich berufliche Lampenverkäufer, ja. Mhm.
War das dein Berufswunsch als Kind,
Lampenverkäufer zu werden?
Nee, Musiker werden. Also sozusagen sowas, ich möchte rauf auf die Bühne, ich möchte irgendwie Musik machen, ich möchte mich damit mitteilen.
Nee, also das, also Musik machen oder irgendwie in Musik sein, das war es eigentlich eher. Also in da sein, wo Musik ist. Das war jetzt gar nicht unbedingt, also wir haben ja auch, auch in der Konstellation der Band Konzerte veranstaltet und ein Fanzine gemacht und ein Schulradio gemacht und alles mögliche. Und das war aber immer so im Rahmen von ja, in Musik und nicht, und dass man dann selber sagt, ach jetzt gut, jetzt wäre es ja schon auch schön, wenn man selber auch Musik machen würde. Mhm. Ja, aber es ist, ich habe jetzt nicht, ich habe nicht fantasiert, Gitarre spielen vom Spiegel stehend oder Bürste in der Hand und sowas. Mhm. Das hatte ich nicht, nee. Und es war immer auch eine Idee, mit irgendwie eher mit den Leuten, mit Menschen was, also mit Freunden was zusammen zu machen und nicht jetzt irgendwie selber. Ich habe auch mal versucht, einen Tokotronik-artigen Song zu schreiben, war alles furchtbar.
Hattest du einen Berufswunsch als Kind, wo du sagst, so, das war eigentlich mal der Traum?
Nee. Ich dachte so, ich habe früher, kennst du noch so Perry Mason? Dachte das noch was? Also ein Anwalt war das, ja. Dachte ich, also das ist ja spannend, Anwalt, das könnte ich mal werden. Aber es hielt nur kurz. Das ist, glaube ich, das Einzige, was mir so einfällt, so wirklich Berufswunsch, wo man sagt, okay, Beruf Anwalt, interessant. Mhm. Nun gut, dann kam so die
Gerechtigkeit.
Schule. Dann kam die Schule dazwischen und dann war relativ schnell klar, das wird mit Anwalt wird schwierig. Aber ich glaube, so eigentlich so diffus in der Musik leben und davon leben. Und das hätte jetzt auch Management oder so sein können. Ja. Mhm. Ja, aber irgendwie so dieses Musikding. Und dass es dann so selber geklappt hat. Also, aber ich habe nicht gedacht, nee, ich glaube nicht, dass ich geträumt habe, ich werde Musiker und verdiene damit Geld. Weiß ich, kann ich mich nicht dran erinnern.
Fehlt dir das heute? Auf die Bühne hoch und mit Freunden Musik und unten stehen Leute und singen mit?
Nee. Dann würde ich es, glaube ich, machen. So. Nee, ich habe so das so für mich. Also Angelo, unser Schlagzeuger, der Lust, also der zum Beispiel die Holzwände gebaut hat, die hier neben uns sind, und die Beglasung, die zwischen uns ist, der hat eine Band und die spielen Smith-Cover-Songs und da geht der, spielt er so in Neuköllner Spelunken und dann covern die und manchmal auf dem Geburtstag und das, dann fährt er halt sein Schlagzeug dahin und freut sich und stellt sich 5 Bier rein und es ist immer der schönste Abend des Monats. Und so ein Bedürfnis habe ich nicht. So, ich habe das ganz tolle Erinnerungen und das Privileg gehabt, wirklich in der Jugend irgendwie Bands anzuhimmeln und in der Jugend und so weiter. Das, und dann irgendwann selber auf Festivals zu spielen, an die man sich hingeträumt hat. Und das ist es wie so Haken, fertig. Also toll. Also auch gar nicht so, es hört sich so, ja, bin der, dann der oder so. Aber das war schön und ich habe jetzt aber nicht mehr das Bedürfnis, also das ist ein bisschen wie, keine Ahnung, wenn man jung ist, dann will man ganz viele Frauen küssen und irgendwann küsst man eine Frau und denkt, ach nee, das ist doch jetzt super so.
Ich habe dich vorhin als Medienunternehmer und Podcaster vorgestellt. Würdest du von dir selber sagen, dass du Journalist bist?
Nein, würde ich nicht sagen.
Warum?
Also, weil ich keine journalistische Ausbildung habe. Ich weiß nicht, du hast bestimmt eine?
Ich habe auch keine journalistische Ausbildung.
Also ich würde sagen, du bist für mich ein Journalist, also im Kopf, das ist ein Journalist. Nee, ich habe keine Ausbildung und ich finde, und ich gehe immer so bei den Sachen, die mich interessieren, ob ich jetzt schreibe, ob ich jetzt irgendwie was ins Mikrofon sammle, dann irgendwie von mir selber aus und von meinen, irgendwie so meinen eigenen Dingen irgendwie. Und ich habe nicht, und bei Journalisten gibt es dann immer noch mal 3 andere, dies, das, Ananas und so weiter. Und das habe ich gar nicht so. Also ich will natürlich trotzdem, dass das Geburtsdatum von jemandem richtig ist, aber das ist nicht, das ordnet sich nicht unter so einem, das ist ja die Ethik des Journalisten, sondern das ist dann irgendwie so, also das ist Matze, Marxismus vielleicht. Aber es ist nur für mich irgendwie und nicht, ich finde auch selbst wirklich Medienunternehmer, bei Medienunternehmer denke ich an Giovanni Di Lorenzo. So, da denke ich an Medienunternehmer. So, das ist für mich oder auch, keine Ahnung, Philipp Westermeier oder so. Das sind für mich Medienunternehmer oder sind ja, wenn jemand, keine Ahnung, Rainer Esser, glaube ich, bei euch, ne? Das sind so.
Das ist der Geschäftsführer der Zeit, ja.
Ja, das sind so Medien, das sind so Unternehmer und die, So, aber ich fühle mich da nicht so. Ich kann auch keine Bilanz lesen. Das kann der Herr Esser bestimmt.
Kurze Zwischenfrage, das hatte ich mir nicht für später aufgehoben, aber weil du es gerade selber gesagt hast, du bist 40 mittlerweile. Ja. Hast du jemals darüber nachgedacht, vom Matze wegzugehen und zu sagen sowas, ich bin jetzt ein erwachsener Mann, ich möchte gerne Matthias Hieltscher genannt werden. einfach weil vielleicht diese Jugendlichkeit und diese Unmittelbarkeit und auch diese Nutzbarkeit irgendwann auch lästig wird?
Total schöne Frage. Nee, also mein Sohn nennt mich auch Matze. Hm. Und er sagte nämlich, Matthias, das passt überhaupt nicht zu dir. Du bist Matze. Und das dachte ich, ist super, dass der das so sieht. Und Matze ist ja wirklich erst in Berlin gekommen durch eine Bekannte, die mich immer so genannt hat. Und alle haben dann irgendwann sind da so eingestiegen. Und ich und finde mich auch, also so, ja, mit 40, jetzt habe ich ja ein Buch, da steht dann Matthias Hieltscher drauf. Also meine Eltern finden es furchtbar, dass da Matze Hieltscher drauf steht, garantiert.
Aber steckt jetzt nicht so eine Mensch als Markidee dahinter zu sagen, so, das heißt Hotel Matze und ich bin überall Matze, das ist meine Personality Brand, wie man das so macht.
Nee. Also ich stelle mich auch selber als Matze vor und finde es auch selber, also es gibt so ein paar Kontakte, die mich Herr Hieltscher nennen, das finde ich immer so ganz, oh Gott, können wir uns bitte irgendwie dann, es gibt jetzt einen Herr Matze zwischen jemandem und mir, also weil er das irgendwie so möchte, aber nee, ich finde irgendwie das, also Matthias, also so, es hat doch eh eigentlich nur noch, meine Eltern sagen das, meine Schwester, meine Nichte, es gibt ganz wenig, die mich so nennen. Hm. Ja, also es ist aber auch nicht, also ich finde es auch okay, ich finde es aber manchmal irritierend, wenn jemand, den ich noch nicht so gut kenne, Matthias zu mir sagt, da denke ich, oh, hä? Also es ist irgendwie auch
noch. Also hat sich quasi umgedreht, der Name im Pass ist für dich fast intimer und familiärer als der öffentliche Name
Matze. Ja, ich habe auch so ganz arschlochmäßig gesagt, in dem Moment, Matze, bitte. Weil das ist irgendwie, ich finde es auch, dass irgendwie ist es doch so vorbehalten, dann doch irgendwie so nah, wirklich den strengen Matthias.
Das ist, glaube ich, ganz lustig, weil für die meisten ist es andersrum, dass sie ihre, weiß ich nicht, Fabi, Michis und sowas irgendwann ablegen und das dürfen dann nur noch die Freunde aus dem Sportverein, als ich 12 war.
Ja.
So ist es ungefähr bei mir.
Ja.
Und dann.
Wie war dein Spitzname?
Dani natürlich.
Dani, okay.
Ja, es gibt, also das, meine Schwester macht das und so 4, 5 Freunde aus der Schulzeit dürfen das noch, aber es fühlt sich sofort irgendwie total nah an und hat so einen komischen Retro-Charme,
ja.
So nach Kindheit. Und das dürfen nur Leute, die mich auch seitdem kennen, aber alle anderen, ich würde es auch nie jemandem anbieten. Also
ja, das fühlt sich falsch an. Ja, es ist wie so eine, da kommt so eine Nähe, aber ich würde das, ja, aber es ist irgendwie ganz, ja genau, das ist ganz komisch. Mir fällt direkt noch jemand ein, der mich mal Matthias nennt. Fände ich es aber, glaube ich, albern, der Person zu sagen, bitte nenn mich Matze.
Bei der Forschung Medienunternehmer und Podcaster, da stecken ja nicht zwei Tätigkeiten drin. Mhm. Nämlich das eine ist quasi, du bist das, wie du selber vorhin sagtest, quasi das Chefchen von mit Vergnügen Mitarbeitern, also sowohl den Redaktionen in Berlin, Hamburg, Köln und München, richtig?
Mhm. Und das Reisevergnügen, ja.
Und du machst die Podcasts. Mhm. Was sind für dich denn die Arbeitstage, wo du abends rausgehst und sagst, das war ein richtig guter Tag?
Ich habe gestern zu meiner Frau im Bett wirklich nicht gestaged gesagt, das war heute ein Beispieltag. Also das war so ein 1A-Top-Tag gestern. So, soll ich erzählen, was ja, passiert bitte. Ist? Ich bin erster Tag nach dem Urlaub gewesen. Ich bin eine halbe Stunde vor meiner Familie aufgestanden, hab meditiert und ich schreibe immer morgen so Morgenseiten. Und dann ist meine Familie aufgestanden. Dann haben wir unseren Sohn fertig gemacht, haben noch Späßchen gemacht. Dann bin ich ins Studio gefahren, ins mit Vergnügungsstudio. Dort hatte ich dann erst so, habe ich die Kollegin wieder getroffen und es war irgendwie lustig und wir haben ein bisschen gequatscht. Dann waren Redaktionsmeetings per Zoom und dann haben wir darüber, dann wurden so, da habe ich dann, ah ja, okay, das ist los, okay. Und dann Ideen ausgetauscht, was wir machen und zum Beispiel den Weltstreifentag haben wir besprochen, zum Beispiel, den wir wieder machen dieses Jahr und solche Sachen, das war total gut. Und dann habe ich so eine Mittagspause gehabt, habe ich nochmal so 10 Minuten hingelegt und dann habe ich Luke Mockridge interviewt. Das war ein total tolles, überraschendes Gespräch. Dann ist der weg um 4 Und dann habe ich so noch ein bisschen so rumgedumpelt, da habe ich mich um 5 mit meiner Frau getroffen, dann haben wir Abend gegessen und dann bin ich nochmal zu einem Freund, der in Urlaub jetzt fährt und dann habe ich mit dem noch seinen Abschied sozusagen zelebriert auf seinem Balkon, bin dann nach Hause, habe meinen Sohn ins Bett gebracht, habe dem noch eine gute Nachtgeschichte vorgelesen und bin dann ins Bett mit meiner Frau und dann haben wir die Coldplay-Dokumentation angeguckt. Es war einfach, und um 23 Uhr bin ich beispielstags geschwängert eingeschlafen. Mhm. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und bin direkt laufen gegangen zu Coldplay. Super gestern gewesen.
Aber gibt es so Dinge, wo denen du sagst, das wären die anstrengenden Tage, sowas ja. Wie die Bilanzen lesen, irgendwie die Abrechnung machen, wirklich der Chef von einem Unternehmen sein und dann auf der anderen Seite ein Gespräch mit jemandem vorbereiten, das dich einfach privat total interessiert und du sagst sowas, es gibt eben halt auch die Pflichttage.
Es gibt auf jeden Fall auch die Pflichttage, aber das muss man auch sagen, das ist bei uns so viel weniger geworden. Also es gab jetzt in Corona viel Pflicht und da merke ich auch, ich funktioniere mit Pflicht wirklich sehr, sehr schwer. Und dann heißt das Unternehmen ja auch mit Vergnügen, das finde ich, das ist dann auch so ein bisschen verpflichtend. Ich habe aber auch, also wir haben das sehr aufgeteilt, also Pierre, mein Geschäftspartner, der kümmert sich sehr, der kann Bilanzen lesen und er sagt mir das dann und dann sag ich manchmal, ist das beruhigend oder unberuhigend? Naja, gut, es steht ein Plus da, scheint beruhigend zu sein. Und ich versuche mir ganz viele Sachen, also das ist so ein bisschen das Glück und auch Privileg, dass ich Sachen wirklich, die ich nicht gut kann und die ich nicht irgendwie auch, wo ich merke, das fällt mir so, irgendwie, das versuche ich so wegzuschieben. Das heißt nicht, dass ich so unkomfortable Gespräche nicht führen kann, das geht. Je älter ich werde, desto weniger Zeit will ich mit Sachen verbringen, die ich nicht mag. So, wie gesagt, das, also natürlich gehört, also wenn man Vater ist, gehören ganz viele Momente dazu, wo man denkt, oh Gott, oh, das ist jetzt aber anstrengend. Das heißt ja nicht, dass ich denke, das source ich jetzt mal out und da kümmert sich die Nanny drum, die kann das besser als ich, auf keinen Fall. Aber und hier gibt es auch nicht so viel, also so die, wir sind sehr, sehr selbstgeführt, arbeiten da auch sehr dran, dass es immer selbstgeführter wird, also dass die MitarbeiterInnen sich um ganz viele Sachen selbst kümmern und wir sind auch nicht so Zielvorgaben, Dudes und Wachstum, irre, muss jetzt alles und so weiter, dass wir gucken, dass es denen gut geht und hoffen, dass wir ein guter Ort sind, wo sie gerne hinkommen und gerne für arbeiten und eigentlich. Also das ist, wir haben es irgendwann festgestellt, dass wir also dadurch, also gerade bei den Stadtmagazinen, wir wissen ganz viele Sachen nicht mehr. Also ich würde, wenn ich ausgehen würde, immer noch gucken, macht der Karriereclub heute noch was? Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber das irgendwann ist man dann halt 40 und dann gibt es andere Interessen. Mhm. Und ich finde das wichtig, dass man dann auch sagt, ey, nur weil ich das immer gemacht habe, heißt das ja nicht, dass ich das weitermachen muss. Also berufsjugendlich mäßig durch die Welt rennen und so. Ich habe früher auch, also eine Karrierestufe haben wir vergessen, ich habe früher aufgelegt auch viel als DJ und ich habe irgendwann aufgehört, als die Leute mich gesiezt haben, das fand ich furchtbar. Können Sie bitte, oder ich auch gemerkt habe, so ich kenne die Musik nicht mehr, ich musste mir vorher mal so neue Sachen runterladen, um so mit meinem Kumpel Fiete, mir so Gott, ist das peinlich, mit dem ich zusammen aufgelegt habe und nee, also das, aber es gibt natürlich klar, lange Antwort auf die Frage, auch anstrengende Tage, logisch, versuche ich zu vermeiden.
Wie war denn Corona für Mitvergnügen? Also für ein Stadtmagazin, das eigentlich vor allem davon lebt, dass es konkrete Orte empfiehlt, Veranstaltungen empfiehlt, dass, soweit ich das verstanden habe, auch über Kooperationen sich dann finanziert. Gab es einen Moment, wo du dachtest, das hier geht nicht mehr lange gut?
Ja, also die Momente gab es auf jeden Fall. Also gab es so zwei Herzen, die in wie viel Brüsten auch immer schlagen. Das eine war, ach geil, jetzt passiert hier was, super, alles geht schnell, wir können richtig, weil es natürlich auch ein Unternehmen mit knapp 30 MitarbeiterInnen irgendwie manche Sachen dann doch auch länger dauern und man kommt nicht so richtig vorwärts und die Idee für irgendwas hängt jetzt schon irgendwie ein Jahr in der Luft und man kommt nicht dazu und ist das doch mal wichtig. Und dann ist das eine Energie gewesen, die sowas finde ich immer toll, wenn was passiert was und alle haben tierisch Bock, dass jetzt auch richtig was passiert, weil es muss jetzt auch was passieren. Und das fand ich toll. Also das war hier echt ein wilder Haufen, die alle vor Energie durchgedreht sind. Jetzt merkt man auch wieder, alle sind auch jetzt tierisch K.O. Und die andere war natürlich wirklich die Sorge, weil natürlich einerseits so der, klar, alles das, wofür wir stehen, ausgehen, Dinge entdecken, mit Freunden zusammen, das passiert nicht mehr. Und dann aber sofort wieder die Zuversicht auch. Also wir haben wahnsinnig viel Support von den LeserInnen bekommen, haben so viel Klicks gehabt wie noch nie und haben halt ganz schnell umgedacht und haben ganz, waren so mit die ersten, die, keine Ahnung, Corona, Geburtstagsparty während Corona, das kannst du machen. Also diese ganzen Listen, die ganz viele dann auch gemacht haben, waren wir mit die ersten wieder. Mhm. Also die das, also wir haben, ich weiß noch, 13. März war so für uns so der Tag, wo, wo wir zusammensaßen und gesagt haben, ach du heiliger Bimbam, jetzt geht's aber ab. Und dann am Wochenende und die Woche drauf wurde so viel Content produziert, dass, dass auch sofort alle wussten, okay, mit denen kann man noch rechnen. Also das, die bringen mir jetzt die Informationen, die ich jetzt brauche. Also wir sagen immer, wir sind der Freund in der Großstadt. Und das heißt auch, alle, wir sitzen jetzt genauso wie alle zu Hause und gucken, wie wir die Sachen gebacken kriegen. Und das, und natürlich das Finanzielle, klar, das fand ich belastend und wir haben am Anfang ein Versprechen gegeben, was wir nicht wussten, ob wir es halten können. Das fand ich schon im Nachhinein auch grenzwertig von uns selber, nämlich, dass wir bis September hinkommen. Und es war aber Zuversicht. Es war nicht, wir wissen es genau, sondern es war so.
Ja, wir glauben an Hoffnung.
Ja, und dann waren wir auch irgendwann war so, okay, wir schaffen es wirklich. Boah, wir müssen niemanden entlassen und so und wir können das irgendwie. Und jetzt ist es aber natürlich trotzdem, alle sind schon ganz schön K.O. jetzt von dieser Zeit und jetzt kommen wir in 3 Wochen zusammen alle und machen 3 Tage so Offside und machen mal so eine Corona-Inventur und gucken mal und sehen uns mal wieder und verbringen mal wieder Zeit und aber auch nicht arbeiten und jetzt nicht neue Projekte, sondern wirklich mal zu schauen, okay, die große Frage, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Also wie gehen wir mit den neuen Erfahrungen um? Was machen wir weiter, was machen wir nicht mehr? Und das, ja, das ist so ein bisschen der Ist-Zustand.
Wovor fürchtest du dich im Arbeitsplatz am meisten? Vor Überforderung, vor Angst oder vor Langeweile?
Geht nur eine Antwort, ne?
Probier mal.
Eigentlich Langeweile. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, ja. Eigentlich Langeweile. Ja.
Bist du dir selbst ein guter Chef?
Also da haben wir ja wirklich, da können wir ganz unterschiedliche Menschen befragen jetzt im inneren Kopf und da gibt es Leute, die sagen würden, nee. Und da gibt es Leute, die sagen, ja. Ich weiß, wann es zu viel ist, so. Also das ist ja, also ich weiß dann auch, ich habe jetzt Urlaub gehabt und habe eine Woche auch wirklich einen Stecker gezogen, also weil ich gemerkt habe, so jetzt müssen wir mal ganz kurz die Motorhaube, die sind ganz schön heiß gelaufen jetzt in den letzten Monaten, jetzt müssen wir mal abkühlen. Das weiß ich schon. Und ich weiß, die Sachen, die notwendig sind, um das so mein so Antrieb, also ich fahre schon gerne viel und dass der aber, also ich weiß jetzt, dass ich, was ich brauche, aber ich, meine Frau würde sagen, oh, da könnte man noch ein bisschen ruhig könnte es noch sein.
Kannst du dich selbst gut loben?
Nee, null. Furchtbar.
Die Aussicht auf Rente. Sich vorzustellen, dass du nichts von all den Dingen mehr tust, weil du es nicht mehr tun musst, weil genug Geld irgendwie angespart worden ist und keine Podcasts mehr aufgenommen werden, keine interessanten Menschen vor deinem Mikrofon sitzen. Die totale Hölle oder auch ein Gefühl von Erleichterung?
Also ich glaube, also ich, für mich war noch nie so Geld Antrieb und ich das auch schon so ein paar Mal, meine Güte, jetzt wir leben, also wir sind in einem sehr, sehr schönen Büro gerade von mit Vergnügen und aber wenn das nicht mehr ist, dann ist das nicht mehr so und ich glaube aber, dass ich, also ich glaube nicht, dass es für mich sowas wie Rente gibt. Ich glaube für mich gibt, also es gibt glaube ich nicht so diesen, ach jetzt der Liegestuhl, der gelbe, in der Tasche ist genug Geld für die nächsten 20 Jahre, super. Nee, ich glaube, also ich glaube, das und das hoffe ich sehr, dass ich meine Neugierde immer weiter folgen kann und immer noch Sachen entdecke. Ich habe schon die Ahnung, dass das mit den Interviews und mit den Leuten, so Leute, Menschen entdecken, dass das noch eine ganze Weile geht. Und ich glaube, das ist irgendwie, oh, ich stelle mir das irgendwie schön vor, dass es irgendwie, vielleicht ist es dann nicht mehr jede Woche oder so, keine Ahnung, aber dass das noch. Also ich habe noch, es gab wirklich so in den letzten 3 Jahren, seit es Hotel Matze gibt, also so selten Momente, wo ich dachte, oh, jetzt habe ich aber gar keinen Bock gerade drauf. Und ganz viel, also ich habe mit einem Freund zusammen, Philipp, haben wir eine Liste, wo wir jeden Tag das Beste des Tages eintragen. Immer so einen Moment. Und es ist immer, wenn ich jemanden interviewt habe und mit jemandem gesprochen habe, ist das immer das Beste des Tages. Mhm. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt weniger wird. Also, die Menschen werden ganz furchtbar. Die Menschheit wird furchtbar, dann vielleicht nicht mehr.
Gab es in den letzten Jahren mal den Moment, als jemand jetzt mal imaginär mit einer großen Geldtasche ankam und sagte, lieber Matze Hieltscher, ich kaufe Sie jetzt ein für eine, weiß ich nicht, Talkshow, ein großes Medienunternehmen. Lassen Sie den ganzen Stress. Sie kriegen sehr, sehr viel mehr Geld, sehr viel mehr Sicherheit und können quasi das Gleiche wie bisher machen, aber jetzt für mich. Hast du mal bei sowas gezuckt oder ist das so,
ja, passiert da sowas schon, gar nicht? Gab es schon, also Heiratsanfragen gab es schon, aber es ist ja eine Lüge, dass, ich möchte, dass Sie für mich und alles für mich und dann haben Sie aber viel weniger Stress. Das ist ja, also ich kenne, vorsichtig ausgedrückt, wenig Menschen, die in großen Unternehmen arbeiten, die mit Vergnügen kaufen könnten, denen es so gut geht, wie es uns geht. Hm. Und deswegen haben wir diese Heiratsangebote immer uns angehört und immer gesagt, nö.
Du bist hier Chef, wie gesagt.
Chefchen.
Was ist für dich schlimmer, verzichtbar zu sein, weil natürlich die Welt gar nicht untergeht und wir alle sind keine Ärzte, keine Wissenschaftler, die an irgendwelchen großen Dingen forschen, oder unverzichtbar zu sein, weil wenn du über längere Zeit ausfällst, weiß ich nicht, weil du dir beim Laufen das Bein brichst und alles ganz schrecklich ist oder weil du total erschöpft bist, weil der Laden ohne dich einfach nicht so läuft wie mit dir. Was stresst dich mehr?
Ich habe letztes Jahr eine Auszeit genommen, war in Amerika mit meiner Familie und wir waren so 2,5 Monate raus. Und als ich wiedergekommen bin und sozusagen mir die Zahlen angeguckt habe, war die Feststellung, es war der beste mit Vergnügen Monat jemals. Und es war, in ganz kurzen Moment war das so, ach so, ja, ist alles gut gelaufen, Mist, okay. Und dann habe ich mich aber sofort wahnsinnig gefreut. Das ist irgendwie, und ich fänd das total schön, und das ist auch etwas, woran wir gerade sehr viel arbeiten, zu gucken, dass eigentlich unser ganz großer Wert ist Unabhängigkeit. Und die gilt aber nicht nur nach außen, sondern auch nach innen, dass ein Unternehmen wie Mit Vergnügen nicht abhängig ist von Matze und Pierre, sondern dass das auch, und wir leben es ja auch in den, also gerade in anderen Städten, da kennt uns niemand. Also wenn wir da auf eine Party von Mit Vergnügen gehen, sind wir so Zivilpolizisten. Also das ist tragisch eigentlich. Und das finde ich aber gut, dass es so ist, dass es irgendwie, dass man da nicht irgendwie davon abhängig ist und so. Und das, ich merke das auch, wenn ich jetzt mittlerweile, also die Übergabe zu der Auszeit Amerika, das ging über Monate, meine Güte, war das ein, habe ich mich wichtig genommen. Und jetzt bin ich im Januar auch wieder raus gewesen, habe das Buch geschrieben. Und dann sagte eine Kollegin, Charlotte, ich habe gesehen, du bist im Januar gar nicht da. Was machst du denn? Ich schreibe ein Buch. Willst du nicht mal Bescheid sagen? Ja, und das war 2 Tage vor Abreise. Mhm. Und es funktioniert. Und das ist, also weil hier alles sind erwachsene Menschen und also es ist doch, das ist ja eine merkwürdige Form der Großmannssucht, wenn man irgendwie denkt, ohne mich würde dieses, das ist totaler Quatsch. Also das haben wir auf jeden Fall in den letzten, also ich glaube, wir sind schon noch wichtig, um so Grenzen zu setzen und zu gucken, wie macht man was, weil man uns natürlich noch so schiedsrichtermäßig anguckt. Aber ich glaube auch, dass wir immer mehr gerade lernen, dass das auch ohne uns gehen würde. Und das ist eher so ein, aber das ist auch nicht awkward ist, wenn wir reinkommen. Alle denken so wie die Eltern, die jetzt zur Party kommen und man hat so Angst, sondern dass es irgendwie normal und cool ist und man ist mal ein halbes Jahr weg und dann kommt man wieder und man freut sich und man checkt wieder ein und man hat so einen Ort, wo man so hingehen kann.
Hast du manchmal Angst, dass die besten Zeiten vielleicht schon vorbei sind? Weil alles, was man so anfängt, ist am Anfang sehr aufregend, sehr interessant, alles ist neu und die Lernkurve ist total steil und irgendwann ist man in so okayen Gewässern drin und weiß, wie das Spiel funktioniert. Hast du die Sorge zu sagen, was das könnte auch zu viel Routine werden?
Also ich habe das so bei Mit Vergnügen gehabt tatsächlich, also dass ich dann irgendwann dachte, boah, also ich hatte eine Kolumne für Radio Fritz, da habe ich dann immer so Wochenendtipps gegeben und das war wirklich, also das war, Das war furchtbar, weil ich auf dem Spielplatz irgendwie so in der hintersten Ecke stand und so in der Hoffnung, dass man nicht hört. Und dann habe ich dann so Tipps vorgelesen, die natürlich irgendwie von mit Vergnügen kamen, aber überhaupt nicht von mir. Und da habe ich gemeint, das ist so albern. Und habe es dann auch aufgehört und auch ganz bewusst auch gesagt, ich gehe raus aus dem, ich kann nicht Stadttipps geben oder irgendwas. Und, aber ich habe halt irgendwie in den Podcast meine neue Heimat gefunden innerhalb von mit Vergnügen. Und genauso wie eine Redakteurin, die eigentlich raus wollte, weil sie auch keinen Bock mehr auf Stadt hatte, macht jetzt das Reisevergnügen. Und das ist eher so, wie wir so Sachen angehen und deswegen, und das machen wir jetzt, also wir haben angefangen mit Club und einer Eisdiele und die gibt's nicht mehr und uns gibt's trotzdem noch und weißt, das Interesse geht weiter und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass das Interesse weitergeht und dass man aber auch nicht daran festhält und sagt und sich nicht, also sagt, okay, ich will mich als DJ nicht siezen lassen, dann hört man halt auf und macht was Neues und das ist ja auch, also das Privileg habe ich gehabt und ich hoffe, dass es auch noch weitergeht, aber ich habe jetzt nicht Angst davor, dass es so ab, dass das jetzt so, also allein und auch bei Hotel Matze habe ich immer noch also trotz, ich weiß nicht wie viele Gespräche, 100 irgendwas, frage ich mich, bevor ich Luke Mockridge interviewe, wird das jetzt irgendwie cool oder wird das nicht cool und bin aufgeregt und bereite mich vor und hoffe und gucke und freue mich, wenn es geklappt hat, also ich habe da nicht irgendwie keine Müdigkeit oder so, nö.
Aber gibt es schon das nächste Thema, wo du so leicht mit den Hufen scharrst und denkst so, das habe ich mal gesehen, das habe ich gehört, das möchte ich auch selber machen, das müsste jemand machen und das könnte ich sein?
Nee, also das habe ich gar nicht gerade. Also ich bin gerade so ganz, also so eigentlich geht es gerade so darum zu gucken, also was ich ja schon gesagt habe, so eigentlich eher zu, also an der Hufe scharen, also das ist eher das, es ist nicht etwas Neues, sondern es ist irgendwie zu gucken, wie kriegt man mit Vergnügen so hin, dass es wirklich, also dieser große Wert Unabhängigkeit, dass der wirklich nochmal mehr gelebt wird und dass wir eine Firma haben, die auch unabhängig von den Chefs ist. Und das ist, also ich kenne kein Medienunternehmen, kein Medienhäuschen, was so ist und was nicht irgendwie nach den, also so die meisten funktionieren ja doch nach ähnlichen Prinzipien. Und wir haben am Anfang des Jahres, gibt es immer so Jahresziele und wir haben gesagt, Jahresziele nicht wachsen. Und Corona hilft uns dabei.
Dein Buch hat ein Schlusswort, das sind sowas wie 10 Lektionen, die du gelernt hast aus diesen über 100 Interviews, von denen ein guter Teil auch Thema deines Buchs ist. Mhm. Und mir ist ein Punkt aufgefallen, den ich in einem interessanten, fast schon Widerspruch zu den Dingen, die du im Buch selber schreibst, empfand. Nämlich Punkt 9, berufliche Erfolge wie Auszeichnungen, Aufstieg und Applaus machen am Ende nicht nachhaltig glücklicher und zufriedener. Erstens, du interviewst mehrheitlich Prominente, die nicht zwangsläufig älter sind als du, also auch nicht zwangsläufig weiser. Und zweitens sind es alles Leute, die Auszeichnungen bekommen und sehr viel Applaus bekommen. Denkst du nicht manchmal auch sowas, eigentlich sollte man vielleicht mit Senioren sprechen, mit irgendwelchen Leuten, die ganz andere Dinge tun, die sich aus diesem ganzen Medienzirkus, in dem wir beide uns befinden, rausgezogen haben oder damit gar nichts mehr zu tun haben und die vielleicht eine ganz andere Art von Glück viel besser verstehen als diese ganzen Menschen, die in der Gala stehen, die auf Instagram viele Follower haben und die sich von all dem frei machen, was einen ja doch, ob man es will oder nicht, mit antreibt?
Auf jeden Fall. Also deswegen ist dann, also das ist jetzt nicht im Buch drin, aber ich habe jetzt in diesem Jahr Hartmut Rosa zum Beispiel interviewt, den Soziologen. Und auch da habe ich auch gemerkt, okay, das ist nochmal etwas, was mich, das hat mich so beeindruckt, das Gespräch, dass ich merke, dass ich da auch noch viel mehr in diese Richtung gehen will und noch mehr dahin schaue. Und ich merke auch, dass es einen ganz, ganz großen Unterschied gibt zwischen Wolfgang Job und einer Person, die eher Anfang 20 ist. Ich mag beide Sichten. Aber ich freue mich jetzt, dass ich Christine Westermann endlich treffen darf und also ich merke, dass es da gibt es nochmal genau das, diese andere Erfahrung, diesen anderen Blick drauf, aber ich finde es spannend, ich habe, wie gesagt, gestern mit Luke Mockridge gesprochen und der wirklich der erfolgreichste Comedian in Deutschland ist, nachweislich, und der sagt, ich bin diesen ganzen Berg hochgerannt und habe irgendwann die Tür aufgemacht und habe es auch nicht gefunden, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Und das ist eigentlich, finde ich, das beruhigend irgendwie, dass man so gar nicht diesen, man denkt, da oben ist irgendwas, also dieses, keine Ahnung, und dann hast du 1 Million Follower und dann so, und am Ende sind es dann irgendwie, ist es dann doch irgendwie mit der Frau Coldplay gucken und wie mit dem Sohn Zeit verbringen und so. Darum geht es doch irgendwie viel eher. Und natürlich geht es trotzdem auch, Sachen zu machen, die einen so interessieren. Aber ich glaube, sowas wie Zahlen hinterherrennen oder Karriereleitern hochsteigen, irgendwas. Ich glaube, also ich habe jetzt, es steht ja auch im Buch drin, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass Giovanni Di Lorenzo der glücklichste Mensch auf der ganzen Welt ist. Hm. Habe ich nicht das Gefühl gehabt. Und der sagte auch, er hat irgendwann festgestellt, Wärme tun andere Dinge, eben nicht die beruflichen Erfolge. Und trotzdem ist er einer der erfolgreichsten oder wahrscheinlich der erfolgreichste Medienunternehmer in Deutschland mit. Und dann ist es doch nicht, also auch nach welchem Maßstab und welche Leiter und ist das nicht irgendwie Quatsch und auch Wolfgang Job, der dann sagt, irgendwie ich, der sagte, dass ich, ja, mehr war nicht drin. Wahrscheinlich war er nicht mehr drin und ich denke so in dem Moment, was? Wie, mehr war nicht drin? Ja, der wollte eigentlich Künstler werden. Der wollte eigentlich gar nicht zu Heidi Klum.
Ganz herzlichen Dank.
Danke, die hat mir großen Spaß gemacht.
Dein Buch heißt Die Schule meines Lebens, Weisheiten und Lebenstricks ziemlich ungewöhnlicher Menschen und erscheint Ende August im Pieper Verlag. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Vielen, vielen herzlichen Dank, hat mir total Spaß gemacht. Danke.
Falls Sie zu Hause Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an frischandiearbeit@zeit.de. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke auch. Tschüss.
Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck. Produziert von Maria Lorenz, poolartists.de.